HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Tauffest im Badesee, erfolgreiche Premiere in Bensheim. Hunger im Jemen, Ebola im Kongo, wie die Diakonie Katastrophenhilfe zurzeit herausgefordert wird. Und Burnout im Kloster. Es gibt Auszeitbedarf für Ordensleute und Priester. Die Kirchenbänke bei Gottesdiensten sind in den vergangenen Jahrzehnten immer leerer geworden. Das Interesse an alternativen Möglichkeiten, um Gott zu feiern und Gott nah zu sein, wird dafür spürbar größer. Freiluft- und Festgottesdienste zum Beispiel sind sehr beliebt und immer gut besucht. Und auch bei Taufen geht man neue Wege. Statt in der Kirche finden die in einigen Gemeinden neuerdings in Badeseen statt. HR1 HR-Info-Reporterin Stefanie Oehmisch war bei einer solchen Seetaufe im südhessischen Bensheim dabei.
Pfarrer, die bis zur Hüfte in einem Badesee stehen, kleine Kinder untertauchen und sie so in die Gemeinschaft der Kirche aufnehmen, das gibt es in den letzten Jahren in Hessen immer häufiger. Die sogenannten Seetaufen sind neue Wege, die die Kirche geht, um Familien wieder zu ihrem Glauben und in die Kirchengemeinde zurückzubringen. Gleichzeitig ist das aber auch eine Rückbesinnung auf die alte Tradition. Am Bensheimer Badesee hat das Dekanat des Kreises Bergstraße jetzt auch eine solche Seetaufe veranstaltet. Das Interesse daran war riesig. Knapp 1200 Gäste haben gemeinsam die Aufnahme der 60 Täuflinge in den Kreis der Kirche gefeiert. Dekan Arno Kreh ist überzeugt, dass solche Veranstaltungen wichtig und vor allem richtig sind.
Es ist einfach schön zu sehen, wie viele Menschen doch auf Angebote der Kirche dann eingehen und sagen, wir hatten die Taufe vielleicht ein bisschen aus dem Blick verloren, aber die Form sagt uns zu und wir möchten, dass unser Kind getauft wird und dass wir sozusagen unter den Segen Gottes stellen. Das ist überhaupt nicht gegen die Taufe in der Kirche, sondern ist einfach eine andere Form, die wir anbieten. Und ich glaube, das lohnt sich hier. Ja.
Rim und Silke Elfu haben sich entschlossen, ihren kleinen Sohn Leo im See taufen zu lassen, zusammen mit Mitgliedern der Familie, allesamt barfuß. Der stolze Vater ist begeistert von dieser Möglichkeit der Taufe.
Es war toll, es hatte irgendwas Ursprüngliches. Einfach nochmal wirklich so, wie man es auch früher gemacht hat, im Wasser zu stehen und das Kind voll ins Wasser zu tunken. Er war kurz etwas irritiert, aber dann hat er sich schnell gefangen und konnte es dann auch genießen.
An 11 verschiedenen Stationen rund um und im Badesee werden die Taufzeremonien abgehalten. Die sind natürlich etwas kompakter als die klassischen Taufen in der Kirche. Bei 60 Täuflingen an einem Vormittag ist das auch gar nicht anders möglich. Auch die 12-jährige Lena Sophie Bretscher wird an diesem Tag in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. Für sie und ihre Familie ist die Seetaufe ein emotionaler Moment, den sie so schnell nicht vergessen werden.
Damals wurde Jesus ja auch in den See getauft und es war eben ein ganz besonderer Moment und ich war auch sehr aufgeregt und jetzt bin ich sehr glücklich.
Für Pfarrerin Edith Unrath-Dörsam aus der Kirchengemeinde in Möllenbach im Odenwald ist das die erste Seetaufe, aber sie hofft nicht die letzte.
Es war ganz toll, im Wasser zu stehen mit den Kindern und mit den Familien. Und zwar irgendwie zu spüren, Wasser ist ein Element, das zu uns gehört und das wir geschenkt bekommen haben. Und das haben wir heute ganz intensiv mit einbezogen in die Taufe.
Tauffest im Badesee, eine erfolgreiche Premiere in Bensheim. Was die Öffentlichkeit das Jahr über an Katastrophen in der Tagesschau verfolgt, das fordert die Diakonie Katastrophenhilfe dann ganz konkret und immer wieder neu heraus. Denn diese Einrichtung der evangelischen Kirche hat sich darauf spezialisiert, mit Hilfe von Spenden und auch von staatlichen Mitteln zugleich Soforthilfe zu leisten und auch die Krisenherde nach den Katastrophen langfristig mit der Hilfe nicht aus dem Blick zu verlieren. Einmal im Jahr zieht die Organisation eine Bilanz ihres Engagements und wirbt um Aufmerksamkeit für die manchmal übersehenen Katastrophen auf unserem Globus. Matthias Bertsch war bei der Pressekonferenz in Berlin dabei.
Infektionskrankheiten sind in Kriegsgebieten eine wesentliche Bedrohung für die Zivilbevölkerung. Das machten die Vertreter der Diakonie Katastrophenhilfe bei der Vorstellung des Jahresberichtes deutlich. Als Beispiel nannte Guido Kraus die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo. Der Leiter des dortigen Büros der Hilfsorganisation verwies darauf, wie schwierig es sei, Menschen, die den hochansteckenden Virus in sich tragen, in einer Bürgerkriegsregion zu behandeln. Auch die Aufklärung über eine Infektion sei mitten im Krieg kaum möglich.
Am Ende werden diese Menschen halt entweder gar nicht oder halt eben nur sehr schlecht oder nicht rechtzeitig erreicht. Die Menschen, die vertrieben werden oder auf der Flucht sind oder sich teilweise auch einfach verstecken, weil sie Angst haben. An die Menschen kommen wir eben dann ganz schwierig ran.
Doch nicht nur die Patienten leiden unter dem Krieg. auch Ärzte und Krankenhauspersonal.
Wir haben bis heute mehr als 200 Überfälle auf Kliniken gehabt, auf Gesundheitspersonal auch, die direkt halt attackiert wurden und auch ermordet wurden und auch Übergriffe auf Helfer.
Dazu kommt, Menschen in Kriegsgebieten, die von humanitärer Hilfe abhängig sind, sind generell besonders anfällig für Infektionskrankheiten, so die Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe, Cornelia Füllkrug-Weitzel.
Das ist eines der Grundprobleme, die Ausgangslage, dass Menschen sich anstecken, ist einfach so, dass sie tatsächlich empfänglich sind für nachgerade alles, was rumschwirrt an Viren und Bakterien, weil ein Mensch, dem es am Wesentlichen fehlt, an Vitaminen, Mineralien, der hat auch nicht das Immunsystem, sich gegen Infektionen zu wehren.
Die größte humanitäre Krise findet jedoch nach wie vor im Jemen statt. Seit Saudi-Arabien und andere arabische Staaten vor gut 4 Jahren eine Militärintervention im Jemen gestartet haben, um die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen zu vertreiben, hat sich die Situation für die Zivilbevölkerung drastisch verschlechtert. Rund 80% der Menschen haben keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser oder sanitären Einrichtungen. Dadurch kann sich die Cholera immer weiter ausbreiten. Füllkrug-Weitzel begrüßte ausdrücklich, dass das Auswärtige Amt für dieses Jahr 120 Millionen Euro für humanitäre Hilfe im Jemen bereitgestellt habe, um ihr Lob danach deutlich zu relativieren.
Wir begrüßen das sehr und finden das großartig. Auf der anderen Seite bleibt ein Geschmäckle, wie der Schwabe sagt, weil es einfach sehr zynisch wirkt, wenn man einerseits so viel humanitäre Hilfe gibt, aber andererseits Rüstungsexportgenehmigungen für die Arabische Allianz doch wieder erteilt hat, die dort kriegsführend im Jemen sind. Und da fragt man sich, ist das hier eine Kompensation? Das wirkt sehr zynisch.
Beihilfe zum Töten nannte sie die Rüstungsexporterlaubnisse und forderte, die Bundesregierung müsse die Koalitionsvereinbarung, Waffenexporte in Kriegsgebiete zu verbieten, strikt einhalten.
HR Info. Himmel und Erde.
Die italienische Insel Lampedusa, das ist der südliche Außenposten Europas, gilt als ein Sinnbild für die Härte der europäischen Flüchtlingspolitik. Damit will sich der Pfarrer von Lampedusa nicht abfinden. Don Carmelo La Magra setzt zusammen mit anderen Aktivisten und auch gegen alle Widrigkeiten eine Tradition fort, die bedeutet, Seeleuten in Not zu helfen, egal welcher Herkunft sie sind.
Che un luogo di ristoro, di soccorso, è un luogo senza pareti.
Auf Lampedusa gibt es keine Mauern, es ist kein Gefängnis und es ist auch kein Friedhof. Lange vor der Europäischen Union wurden Menschen, die über das Mittelmeer kamen, hier versorgt. Aber jetzt sind wir in Europa und wer hier ankommt, wird erst einmal verhaftet, weil er nicht einreisen darf. Wenn wir solche Grenzen aufbauen, riskieren wir, selbst darin gefangen zu werden.
Don Carmelo La Magra, 38 Jahre alt, mit rotem Bart und weiter Soutane, ist seit 4 Jahren Pfarrer auf Lampedusa, dem südlichsten Außenposten Europas im Mittelmeer. Knapp 130 Kilometer sind es von hier bis zur tunesischen Küste.
Certo, Lampedusa è ormai un luogo simbolico, quindi per l'Italia.
Sicher ist Lampedusa ein symbolischer Ort. Für die Italiener geschieht alles, was das Thema Migration betrifft, auf Lampedusa. Wenn ein Flüchtlingsboot auf der Insel ankommt, heißt es, in Italien kommen wieder mehr Migranten an. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Migranten sind diejenigen, die auf Lampedusa ankommen, in der weitaus geringeren Zahl. Aber weil Lampedusa im Mittelpunkt des Interesses steht, ist es zu einer Art Schauplatz der Migration geworden.
In diesem Sommer hat Don Carmelo viele Nächte zusammen mit anderen Gläubigen auf den Stufen seiner Kirche San Gerlando verbracht. Mit dieser Geste wollte er für die Aufnahme der 47 Migranten der Sea-Watch und für die zuletzt 83 Flüchtlinge der Open Arms demonstrieren. Nur noch wenige private Rettungsschiffe patrouillieren im Kanal von Sizilien, um weitere Tragödien zu verhindern. Hunderte von Migranten sind in den letzten Monaten vor Lampedusa ertrunken. Don Carmelo La Magra gehört zum Forum Lampedusa Solidale, einem losen Zusammenschluss von Aktivisten und Gläubigen. Sein Engagement setzt die Tradition der Insel fort, denn hier hat man Seeleuten in Not, egal welcher Herkunft, immer geholfen. Als Papst Franziskus in Rom im Juni eine Messe für die Aufnahme von Migranten hielt, war Don Carmelo dabei. Viele Christen und Muslime bitten ihn um geistigen Beistand. Bereits bei der Ankunft nehmen die Aktivisten des Forums Lampedusa Solidale die Flüchtlinge in Empfang. Die Rechtsanwältin Paola La Rosa gehört dazu.
Sul molo accogliamo le persone una ad una.
An der Mole empfangen wir Menschen, einen nach dem anderen. Und wenn in einer Nacht 1250 Menschen aus dem Boot steigen, dann empfangen wir auch die einzeln und begleiten sie an Land. Wir hüllen sie in eine Decke, sehen ihnen in die Augen und heißen sie willkommen. Und jeden Einzelnen fragen wir, wie es ihm geht und was er braucht. Auch auf Lampedusa hatte bei den Europawahlen die rechtspopulistische Lega gewonnen. Doch das eigentliche Problem war die Wahlbeteiligung von gerade einmal 24%. Schon seit vielen Jahren fühlt man sich in der Migrantenfrage von Italien und Europa alleingelassen. Fischer beklagen, dass ihre Netze durch die ramponierten Boote auf dem Meeresgrund zerstört werden. Die Lampedusaner sind weder Helden noch Rassisten, findet Don Carmelo La Magra, sondern fürchten um ihre wichtigsten Einkommensquellen, den Fischfang und den Tourismus. Im Stadtbild selbst ist kaum ein Migrant zu sehen.
Sie tenden non rendere troppo visibile la loro presenza.
Man achtet darauf, dass die Anwesenheit der Migranten vor allem im Sommer nicht so offensichtlich ist. Die Verwaltung der Insel hat Angst, dass sich die Hotelbesitzer beschweren und die haben Angst, dass sich die Touristen beklagen. Dabei haben sich die Touristen noch nie beschwert. Selbst wenn sich hier 500 Flüchtlinge gleichzeitig aufhalten, fallen sie unter 50.000 Touristen überhaupt nicht auf.
Eigentlich nahm der Tourismus durch die Migranten eher zu, findet Don Carmelo, weil sie Lampedusa international bekannt gemacht haben. Meist werden die Flüchtlinge nach wenigen Tagen nach Sizilien gebracht. Finanzpolizei, Küstenwache und Carabinieri, 700 Kräfte, sind ständig auf der Insel stationiert. Trotz Salvinis Ankündigung, die Häfen zu schließen, kamen viele in kleineren Booten und wurden sogar von der Küstenwache eskortiert. Mitunter wurden Boote beschlagnahmt und danach gingen die Flüchtlinge an Land. Während der Sea-Watch verweigert wurde, den Hafen von Lampedusa anzusteuern, gingen über 100 Migranten in sogenannten Sbarchi Fantasma, Geisterbooten, an verborgenen Buchten an Land. Die Staatsanwaltschaft Agrigento hat belegt, dass es Querverbindungen zwischen der Mafia und nordafrikanischen Menschenhändlerinnen gibt, die Rauschgift transportieren. Bürgermeister Salvatore Martello hofft nun auf einen europäischen Dialog. Auf einer unabhängigen Liste in der Nähe zum sozialdemokratischen Partito Democratico gewählt, teilt er die harte Linie von Ex-Innenminister Salvini keineswegs.
Noi siamo circondati dal mare. E non c'è, come si dice, è il primo passaggio verso l'Italia o verso l'Europa. Quindi è naturale che qualsiasi tipo di barca, di imbarcazione.
Wir sind vom Meer umgeben und der erste Ort, der von Afrika aus in Italien und damit in Europa liegt. Also ist es selbstverständlich, dass jedes Boot in Seenot als erstes hier vor Anker geht. Für uns gelten die Gesetze des Meeres, das Seerecht. Wir sind ja nicht auf der Autobahn, wo ein Carabiniere die Kelle hebt und Stopp ruft. So etwas geben nur Ignoranten von sich.
Der Pfarrer von Lampedusa, Don Carmelo La Magra. Dorette Deutsch hat ihn und andere Aktivisten seiner Gemeinde getroffen. Man verbindet ja mit Kloster vor allen Dingen die Vorstellung von Ruhe und Beschaulichkeit. Das ist ein Ort des Rückzugs, denkt man, und des heilsamen Lebens mit einem ruhigen Lebenstakt, der einfach nur gut tun muss. Aber wie so oft ist das ein Ideal, das mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun hat, zumindest für diejenigen Mönche und Nonnen, die dort auf ewig leben. Auch in Klöstern gibt es nämlich Stress und Überlastung. Und zwischenmenschliche Probleme können sich sogar verstärken, denn man kann sich hinter Klostermauern nicht so leicht ausweichen. Dass es folglich auch Burnout im Kloster geben kann, das hat Dorothea Brummerlo bei ihren Recherchen gefunden. Aber sie fand auch jene Orte, wo Ordensleute und Priester bei Auszeiten wieder Kraft schöpfen können.
Im Kloster St. Marien zu Helfta, nahe der Lutherstadt Eisleben in Sachsen-Anhalt. 6-mal am Tag, 7 Tage die Woche beten die Zisterzienserinnen in der Klosterkirche. Gerade hat die Mittagshore das Mittagsgebet angefangen. Das Zisterzienserinnenkloster wurde 1999 wiederbelebt, nach mehr als 450 Jahren geistlicher Abstinenz. Im Mittelalter, seit dem 9. Jahrhundert, wirkten hier Mystikerinnen wie Mechthild von Magdeburg oder Gertrud von Helfter. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Kloster ein volkseigenes Gut. Heute leben im Konvent wieder 12 Ordensfrauen. Eine davon, Hildegard Striegel, die dem Ordensnamen Schwester Gertrud trägt.
Wir haben als Aufgabe, geschwisterlich, brüderlich miteinander zu leben. Wir müssen ein Zeugnis geben, indem wir brüderlich miteinander umgehen. Das ist ein Zeugnis, das nach außen wirkt und dass wir zusammen gut arbeiten oder uns gut absprechen können und jeder seinen Dienst ordentlich erfüllt.
Auf dieses Leben im Kloster hat sich die Zisterzienserin im Noviziat und Postulat vorbereitet. Was Gemeinschaft aber wirklich bedeute, erklärt die Ordensfrau, merke man erst, wenn man dort lebt und es Konflikte mit Mitschwestern gibt, wie bei ihr.
Das war für mich so bedrängend und schwer, dass ich immer wieder gesagt habe, ich halte das nicht mehr aus. Das waren mindestens 7, 8 Jahre, wo ich das Gefühl habe, ich hasse diese Schwester und ich möchte mit ihr nichts mehr zu tun haben.
Schwester Gertrud hat mit sich gerungen und versucht, den Konflikt zu verdrängen. Doch in einer kleinen, abgeschlossenen Gemeinschaft ist es unmöglich, sich aus dem Weg zu gehen. Es gibt Berührungspunkte beim Gebet, beim Essen, bei der Arbeit. Mehr und mehr zog sie sich zurück. Und dabei ging es ihr immer schlechter.
Meine Oberin hat es dann gemerkt, als sie mich mal gesehen hat, wie ich wirklich bitterlich geweint habe. Da ist sie so erschrocken, dass sie gesagt hat, so kann das nicht weitergehen.
Die Glocke der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach in Franken ruft zur Vesper, dem feierlichen Abendgebet. Die vor 105 Jahren von Missionsbenediktinern aus St. Ottilien gegründete Abtei zählt zu den bedeutendsten Klöstern im deutschsprachigen Raum. Getreu dem benediktinischen Grundsatz Ora et Labora beten die 125 zum Konvent gehörenden Mönche in der Abteikirche und arbeiten in über 20 Klosterbetrieben. Aber immer weniger Frauen und Männer entscheiden sich für Klosterleben. Und so können klösterliche Gemeinschaften sich nicht über mangelnde Arbeit beklagen. Da die anstehenden Aufgaben erledigt und auf wenige verteilt werden müssen, werden Stress, Überbelastung und Burnout auch für Ordensleute eine zunehmende Gefahr. Dafür gibt es das Rekollektio-Haus im Münster-Schwarzach. Frei übersetzt heißt Rekollektio zurückbesinnen, erklärt Pater Zacharias, der mit bürgerlichen Namen Götz Heyes heißt.
Es geht eben darum, dass Menschen eine Zeit bekommen oder sich nehmen, wo sie wieder sich sammeln können, wieder zu sich selber finden können.
Das Rekollektio-Haus sei ein Therapiezentrum, in dem katholische Geistliche und Kirchenmitarbeiter im spirituellen Ambiente der Benediktinergemeinschaft neue Kraft schöpfen, erklärt der geistliche Begleiter weiter.
Es sind Menschen, die fragen, ob die Lebensform, die sie für sich gewählt haben, noch die richtige, noch die stimmige Form ist oder die in irgendeiner anderen Art und Weise in eine Krise geraten sind oder aber auch, sagen wir, an ihren Arbeitsstellen vielleicht Konflikte erleben, wo sie einfach lernen wollen, einfach mit umzugehen, sodass immer wieder passieren kann, dass jemand sich selbst aus dem Blick verliert und dann eben auch eine längere Auszeit braucht.
Ihre Rolle als Helfer, als Seelsorger, als Unterstützer macht es vielen Geistlichen schwer, die eigene Hilflosigkeit einzugestehen.
Sie sind immer im Dienst, haben wenig Privatsphäre,
sagt Ruthard Ott. Der Psychotherapeut und Theologe leitet das Rekollektio-Haus.
Mitglied des Konvents zu mir kommen, dann frage ich sie öfters mal, wann können sie denn mal ausschlafen? Ne? Und dann sagen die auch, naja, da muss ich eigentlich krank sein. Wenn da keine Entlastungszeiten da sind, wenn ich mir das nicht nehmen kann, dann kommt es halt zu dieser Burnout-Gefährdung.
Das sind Menschen, die sehr viel für andere da sind, dass sie gar keine Zeit mehr für sich selber haben und dann eben für sich lernen müssen, wie geht denn eigentlich die Fürsorge für mich selber.
Die Hilfesuchenden kämpfen mit Konflikten in ihrer Gemeinschaft, tun sich schwer mit dem Zölibat oder stellen ihre Berufsentscheidung in Frage. Für 3 Monate leben sie dann in Münster-Schwarzach in einer Gemeinschaft auf Zeit. Ob in Gruppen oder Einzeltherapien, beim Sport, Entspannen oder Arbeiten in den Werkstätten der Abtei, sollen sie dem wahren Grund ihrer Überlastung, des Ausgebranntseins, der Konflikte näher kommen.
Also, was lässt mich nicht einschlafen? Was treibt mich um? Was liegt mir im Magen? Was geht ihnen denn durch den Kopf, dass sie keine Ruhe finden?
Und die ersten 3 Monate, wo ich in dieser Auszeit war, war ich kaum fähig, irgendetwas zu machen.
Die Zisterzienserin Gertrud erinnert sich an die Zeit nach ihrem Zusammenbruch.
Da war ich nur mit mir beschäftigt, um wieder auf die Beine zu kommen, um nicht mehr das Gefühl haben, nur müde zu sein. Und ich hatte keine Kraft mehr, irgendwas zu schaffen. Und auch keine Motivation, ich wollte gar nicht mehr.
Es gibt nicht viele Therapieeinrichtungen für Geistliche in Deutschland. Neben Münster-Schwarzach, das St. Marienhaus in Breuberg im Odenwald, das Haus Gries im fränkischen Wilhelmstal und das Auszeitenhaus der Franziskanerinnen von Reute im Allgäu.
Man braucht natürlich eine Ordensgemeinschaft, die selber unterwegs ist und die selber geerdete Spiritualität hat. Und das Glück haben wir. Wenn ich so an unsere Gottesdienste denke, die wir im Rekollektionshaus erleben und die von den Patres hier gehalten werden, da wird Leben zur Sprache gebracht. Das hat so eine mutmachende und auch versöhnende Seite, die wir auch in unserer psychotherapeutischen oder medizinischen Therapieansätzen allein gar nicht zur Verfügung hätten.
Wir schauen einfach mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Der Therapeut schaut eher unter einem therapeutischen Blickwinkel auf die Situation und ich eher unter dem geistlichen Aspekt. Und dann kommen auch unterschiedliche Themen zur Sprache.
Nicht alle, die in Münster-Schwarzach Hilfe suchen, haben ein Burnout, eine Depression. Manche brauchen Abstand vom Alltag, manche wollen sich auf sich selbst besinnen. Die Therapie im kirchlichen Kontext sei eine Gratwanderung, wenn persönliche Überzeugungen sich nicht mit der offiziellen Kirchenlinie decken oder jemand Probleme mit dem Zölibat habe, erklärt Benediktiner Zacharias Hayes, dem seine Schweigepflicht ganz wichtig ist.
Geistlicher Begleiter heißt für mich vor allen Dingen, mit dem Menschen zu schauen, wo Gott in ihrem Leben vorkommt und welche Spuren Gottes zeigen sich jetzt im Leben. Also ich verwende gerne den Begriff der Spurensicherung, weil man manchmal ja selber auch blind ist und manche Dinge einfach gar nicht sieht. Oder zum Beispiel, wenn es Konflikte in meinem Arbeitsbereich gibt, zu gucken, was sind denn meine eigenen Anteile daran und wie kann ich dann auch an mir selber arbeiten und nicht nur erwarten, dass der andere sich ändert.
Um dann wieder in den kirchlichen Alltag zurückzugehen, denn das sei das Ziel. In Münster-Schwarzach sind die Kurse, wie die Auszeiten genannt werden, begrenzt auf 3 Monate. Anders bei Gertrud Striegel, die 9 Monate im Kloster Breuberg war. Die tiefe Traurigkeit, das Gefühl, nicht verstanden zu werden, waren Ausdruck einer Depression. Hinzu kamen die nicht verarbeiteten Traumata ihrer Kindheit, die sie zweifeln ließen. Heute lacht sie wieder und beherzigt den Rat ihrer geistlichen Begleiterin. Freuen Sie sich am Leben. Und wenn das mal nicht klappt, macht nichts.
Sie hat immer wieder gesagt, ich kann sie mitnehmen in geistiger Form. Kann sie immer wieder zu Hilfe holen. Und das mache ich auch, wenn eine schwierige Situation kommt, da kann ich sie mir, das habe ich lange geübt, kann ich sie mir wiederholen im Geiste und da kann sie mir helfen. Und das ist so dieser sichere Ort, den ich in mir entdeckt habe, wohin ich mich zurückziehen kann, wenn ich von außen keine Hilfe bekomme oder scheinbar niemand da ist. Diese Auseinandersetzung hat mich wirklich wachsen lassen. Da ist viel in mir gereift und habe auch gelernt, Grenzen zu setzen.
Burnout im Kloster und wie Auszeiten Ordensleuten und Priestern helfen können. Das war Dorothea Brummerloh. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch unseren Newsletter empfehlen. Da bekommen Sie Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirche und Religion in allen Hörfunkwellen und im HR-Fernsehen alle 14 Tage. Gehen Sie im Internet auf die Seite www.hr.de/religion und tragen Sie dort Ihre Mailadresse in ein Formular ein. Und dann gibt's laufend Hinweise auf Themen aus Religion und Kirchen im Newsletter. Die Registrierung unter www.hr.de/religion. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.